Larissa Bieler, wenn Sie Ihre Karriere anschauen, von Anfang bis dahin, was sehen Sie?
Ja, einfach immer viele Chancen, die sich eröffnet haben, die man sich natürlich auch erarbeitet. Viel Abwechslung, viel extrem spannende Menschen. Also das kollegiale Umfeld, das ich immer sehr bereichernd gefunden habe. Und auch immer eine Arbeit, wo ich sagen konnte, doch, das hat einen Sinn, da ist ein Sinn dahinter. Oder ich weiss, warum ich arbeiten gehe und ich weiss, warum mir das wichtig ist, dass ich die Arbeit auch machen kann. Das ist das.
Welche Eigenschaften braucht es, hat es gebraucht, dass Sie es bis daher geschafft haben?
Authentizität, würde ich sagen. Eine gewisse Ehrlichkeit, auch Fleiss, das ist klar. Das ist auch wichtig, also Fleiss im Sinne, das ist so ein Begriff, aber doch, es braucht schon, man muss sich auch können durchbeissen, sage ich, gewisse Hartnäckigkeit. Mut, vor allem viel Mut. Einfach nicht zu lange überlegen, sondern auch Ja zu sagen, wenn sich eine Chance ergeben hat. Weil man eben, wie gesagt, man hat sich meistens erarbeitet. Das sind ja immer lange Wege von Funktion zu Funktion, dann trotzdem. Und immer viel Leidenschaft, viel Herzblut. Also das ist wie so, das ist bei mir auch immer sehr eine emotionale Geschichte.
Und Unabhängigkeit?
Ja, wir können es nochmal sagen. Unabhängigkeit, ja.
Sie haben viel Erfahrung im Print und im digitalen Journalismus, auf der operativen, auf der strategischen Ebene. Wenn Sie jetzt mit Ihrem ganzen Wissen, mit dem Blick auf das Ganze, was Sie gewonnen haben in der Zwischenzeit, was sind die grössten Herausforderungen jetzt von dieser digitale Transformation, die wir da im Journalismus erleben. Und ich glaube, wir, die im Journalismus stecken, zum Teil auch damit ein bisschen kämpfen.
Also sicher einmal, dass immer sich sehr stark verändert, die Medien, das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer, also wie sie die Medien konsumieren. Oder das verlangt natürlich, das verlangt ja eigentlich auch die interne digitale Transformation. Also darum müssen sich die Medien ja auch alle neu aufstellen. Oder man muss verschiedene Kräfte aufbauen. Der Inhalt ist eine Kraft, man muss eine Distribution aufbauen, man muss eine Nutzungsforschung
aufbauen. Also Distribution für die Hörerschaft, wie die Inhalte
ja,
zu den Leuten
ja, die Inhalte müssen ja zu den Leuten kommen. Oder? Also das ist nicht selbstverständlich. Oder? Das kann man einerseits technisch machen, aber man muss auch genau wissen, man muss halt auch dort sein, wo die Leute sind. Und das muss man auch wissen. Es braucht sehr viel Know-how. Also es sind wirklich neue Aufgabenfelder, viele neue Aufgabenfelder, die sich im digitalen Bereich auch neue Skills, neue Kompetenzen, wo das verlangt. Und es braucht neue Formen von Zusammenarbeit. Sicher innerhalb, ich würde jetzt mal sagen, sicher, dass auch das ganze Thema flachere Hierarchien ist sicher ein Thema, aber vor allem auch Zusammenarbeit über verschiedene Bereiche. Also sage ich jetzt mal Technik, Journalismus, also Inhalt, aber auch mit einem Marketing. Also all die Kräfte, die es braucht, um den Inhalt halt wirklich von da bis zur Userin, zum User zu bringen, die müssen sehr eng zusammenarbeiten. Und durch das haben sich auch die Aufgabenprofile verändert. Es haben sich auch das Aufgabenprofil der Journalistinnen und Journalisten verändert. Also die Arbeitsalltage sind auch, wie soll ich sagen, zu einem gewissen Grad verzettelt worden. Es hat sich von einem reinen Fokus auf das Schreiben, auf ganz verschiedene Aufgaben, wie auch Social Media oder andere Themen erweitert. Und das ist nicht immer einfach, das auch irgendwo mit zu integrieren und den Wechsel auch zu machen. Und dann ist sicher das Schwierigste, wenn man die internen oder sage jetzt mal die Unternehmenstransformation oder die Entwicklungen schafft, ist sicher etwas vom Schwierigsten. Wie stellt man sich auf, eben wirklich zum so fragmentiert und segmentiert Menschen zu erreichen? Und wie kann man sie überhaupt erreichen? Also die Frage, die steht im Raum. Und wie schafft man es, dass sie wieder zurückkommen? Das ist ja vor allem das, was einem interessiert. Oder das ist die Qualität. Ein Klick hat man schnell. Das ist Willkür, oder würde ich sagen. Aber dass sie wirklich regelmäßig, dass man eine Bindung kann aufbauen mit ihnen, mit den Userinnen und Usern, dass man Glaubwürdigkeit und ihres Vertrauen hat. Das natürlich bedingt, dass man eine Verifikation, dass da auch Qualität stimmt, dass es korrekt, dass es akkurat ist. Das sind, denke ich, die grössten Herausforderungen.
Wir haben vorher kurz die Distribution angesprochen, eben die Frage, wie kommen die Inhalte zu den Leuten? Vorher hat es Zeitungen gegeben, es hat das Radio gegeben, es hat das Fernsehen gegeben, Zeitungen häufig am Morgen, also es kommt ein bisschen darauf an, Wochenende, Zeitungen am Wochenende, Fernsehen am Abend, Radio am Tag und am Abend. Und jetzt haben wir ja die Handys oder Tablets oder was auch immer. Jetzt ist es ja so, dass Swiss Info, ein Teil von Swiss Info ist ja Schweizer Radio International gewesen. Mm. Um es mal so benennen. Mm-hmm. Wo der Radiosender eingestellt wurde, hat ja Swiss Info auch zusätzliche Aufgaben übernommen, verbreitet eben von diesen Informationen über die Schweiz. Ist jetzt das nicht schade, in dieser heutigen Zeit, wo alle von Podcasts reden, also von Audios im Netz, dass Sie jetzt da bei Swiss Info kein Radio mehr machen?
Also eben Radio, ich würde sagen Audio. Audio und Video, oder?
Ich
also,
brauche extra das Wort Radio, weil es hört. Ja, das ist natürlich eigentlich
gut, Kompetenz, ja, es ist also Kompetenz, Grundkompetenz. Die Stimme, sage ich jetzt mal, das auch können, das auch so ein Gespräch überhaupt so können zu gestalten oder darüber zu berichten. Das sind ja die sehr ähnliche oder gleiche geblieben. Und die haben wir zum Teil auch noch. Also wir haben ja nicht so eine hohe Fluktuation. Wir haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Zeit damals tatsächlich auch noch miterlebt haben, die im Radio geschafft haben. Wir machen Audio. Einfach natürlich in den Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben etwa 3 oder 4 Podcasts, die wir anbieten. Das liegt in unseren Kapazitäten, in unserem Bereich, in unseren Möglichkeiten und das machen wir schon. Wo das natürlich auch zum Tragen kommt, also die Kompetenz, die kommen schon zum Tragen. Also jetzt gerade, Sie haben Distribution angesprochen, Präsenz auf den sozialen Medien, im Video. Also auch dort ist das eine Kompetenz, die dort zum Tragen kommt, wo jetzt ein Journalist, der immer noch Text geschrieben hat, oder? Eben, dass also mit der eigenen Stimme gegen raus zu gehen und den Inhalt rauszutragen, das ist sicher etwas, wo und Sensibilität haben, was ein Ton, also eine Intonation und einen Ton bewirken kann. Ich denke, das ist etwas, wo für uns zukünftiges Potenzial immer noch grosses Potenzial ist. Ja.
Es ist natürlich auch eine grossartige Möglichkeit von beiden Seiten. Ich meine, auch als Konsumentin von Nachrichten oder Informationen jederzeit überall können darauf zugreifen, ist natürlich eine wunderbare Neuerung. Nur problematisch ist natürlich, wenn jeder, der ein Handy hat und auf den sozialen Medien ist, den Eindruck hat, er könne genauso gut Newsjournalismus machen. Dann ist es natürlich eine Schwierigkeit. Das ist die Frage, wie holt man denn die Leute zurück? Wie holen sie die Leute zurück?
Ja, eben, das braucht einen Vertrauensaufbau. Das braucht auch, wie soll ich sagen, es braucht eine Aufmerksamkeit, es braucht eine Beachtung und man muss einfach die Leserinnen und Leser und die Userinnen und User ernst nehmen. Also man muss auf sie eingehen, man muss ihnen auch antworten und die Debatten, oder, ich würde nicht von Kommentaren reden, weil viele Medien haben ja heute ihre Kommentarspalte geschlossen, wirklich von einem Dialog reden. Der Dialog ist einfach eminent wichtig für den Aufbau von dem Vertrauen und von der Glaubwürdigkeit. Oder? Und wir sehen relativ klar, wenn ich jetzt nicht Zahlen hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht so gedacht, aber ich habe Zahlen. Oder wir haben ein News-Angebot. Und auf den News holen wir Reichweite, holen wir Klicks. Oder holen wir wirklich einfach Klicks. Mit den News kann man Klicks. Die Frage ist das relevant? Ich finde, wenn man ein gutes Produkt und eben eine gewisse, vielleicht auch die Schweiz als Gesamtes abbilden kann, dann wird es relevant. Aber wir sehen relativ gut, dass die sogenannte Retention, also die Bindung, dann wirklich, wenn Verweildauer oder auch wenn die Leute zurückkommen, das ist bei der Debatte. Oder? Das ist natürlich nicht mehr so eine hohe Reichweite. Es ist noch manchmal auch noch hart, um das aushalten, weil wir sind noch so Reichweite geprägt, dass vielleicht Einzelne sind weniger, aber sie kommen immer wieder. Und dass das eine hohe Qualität ist. Oder? Und das sehen wir in den Zahlen. Wiederkehrende Userinnen und User, sage ich, das heisst bei uns, wenn jemand 2 bis 5 Mal pro Monat kommt, das muss man schon in die Relationen setzen, dann ist das bei uns schon ein guter Wert. Also es sind nicht irgendwie 30 Mal pro Monat oder so. Die sind sehr, sehr spärlich gesagt.
Es ist aber dann verhältnismäßig, wenn man anschaut, wie gross die Bevölkerung ist oder wie gross das Potenzial ist. Wie Sie gesagt haben, das ist ein kleinerer Anteil wie früher, den man erreicht. Es ist viel fragmentierter.
Also man erreicht alle. Also man muss, glaube ich, vom Kanal denken, also jetzt auch Radio TV in ein Portfolio denken, reinkommen, auch im Sinn von, wie man es misst. Oder? Weil wir Journalistinnen und Journalisten orientieren uns schon sehr stark auch daran, wie man das Ganze gemessen hat. Oder? Und ich glaube, da braucht es auch neue Strategien, neue Visionen und auch Mut oder in dem Sinn. Aber letztlich sieht man auch bei den Geschäftsmodellen, bei den Privaten, die richten sich auch nach der Leserinnen- und Leserfinanzierung aus, nach den Abos aus. Im Grunde genommen ist das etwas sehr Ähnliches. Das sind Leute, die regelmässig die Inhalte wollen konsumieren.
Sie haben einmal gesagt, die Kontrolle der Meinungsfreiheit sei eine grosse Machtfrage geworden. Und wenn eine vorherrschende Meinung nicht mehr hinterfragt werden kann, gäbe es keine Demokratie. Also jetzt eben genau, Meinungsfreiheit, wenn wir über den Dialog reden, den Sie führen mit den Userinnen und Usern, mit der Community, da gibt es ja auch bestimmte Grenzen. Mhm. Wer bestimmt die?
Letztlich der Journalist und Journalistin, die nach relativ klaren qualitativen Vorgaben, es gibt publizistische Richtlinien, einfach den Dialog auch moderiert. Oder es gibt wirklich als absolute Grundlage Etiketten, wo wir sexistische Kommentare, Diskriminierung jeglicher Art, rassistische, einfach wirklich absolut eliminiert werden. Nachher, was der schwierige Fall ist, wenn wir so ein bisschen ins Verschwörungstheoretische hineingehen oder wirklich in die Verifikation, das ist eine riesen Arbeit, oder? Und dort, und aber eine wichtige Arbeit, oder? Weil wir tragen die Verantwortung, oder? Für die Inhalte, die wir freischalten auf die Kommentare. Also rechtlich tragen wir die Verantwortung, oder? Und das ist eine grosse Arbeit, die viel Aufwand und viel Investition verlangt. Darum ist es wichtig, dass, also viel Zeit verlangt, so muss ich sagen. Darum ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wirklich die Journalistinnen und Journalisten, die Themenexpertise haben, oder dass die sind, die nachher auch, wo sich die Zeit auch nehmen können, um wirklich den Dialog auch führen. Weil sonst ist das sehr, sehr schwierig. Natürlich haben wir eine doppelte Kontrolle. Wir haben noch einen Desk, wo einmal am Tag oder zweimal checken, gibt es irgendwo etwas Auffälliges, etwas, wo man gerade direkt sieht. Oder, und der Rest muss wirklich die Person, die in diesem Thema drin ist, die kann auf Augenhöhe auch, weil sehr oft ist es so, dass die Leute draussen sehr viel wissen. Es sind Expertinnen und Experten draussen, oder, die mitdiskutieren. Wir laden die zum Teil auch ein. Oder? Und da muss man können auf Augenhöhe in der Expertise. Und das muss man können, das muss man verifizieren.
Hat es auch so Beispiele gegeben? Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Flüchtlingsfrage. Sie haben einen arabischen Dienst und es gibt den Ukraine-Krieg. Ich weiss nicht, hat es zum Beispiel Diskussionsbeiträge gegeben, dass die einen gefunden haben, das ist eine Ungleichbehandlung von Flüchtlingen und auf der anderen Seite eine Antwort auf das?
Ja, aber das war jetzt kein Grund gewesen, um irgendeinen Kommentar oder so zu löschen, also in dem Sinn, sondern dort muss man halt wirklich die Diskussion, also wir haben auch auf den Plattformen Ukrainerinnen und Ukrainer, ist vielleicht noch der extremer Fall, und Russinnen und Russen, wo quasi in der Debatte sind, und das muss man einfach sehr gut, wie gesagt, das muss man einfach sehr gut begleiten und moderieren, aber das ist noch insofern kein Grund für Zensur oder für sich dieser Gefährdung oder dem Vorwurf der Zensur auszusetzen, weil das wiederum...
Das wäre eben keine Meinungsfreiheit.
Nein, das ist natürlich keine Meinungsfreiheit, aber es ist manchmal, eben, es ist wirklich ein schmaler Grad zwischen, wo fängt an, eine Fake News oder wo fängt eine Verschwörungstheorie tatsächlich an und wo ist es einfach irgendwo eine subjektive Meinung, oder? Und das ist, ja, das gibt es in jedem Fall, gilt das individuell zu untersuchen.
Wie viel Zeit können Sie für Sendungs einsetzen? Ich meine, ein Teil zum Fake News prüfen ist eine riesige Aufgabe. Es gibt ja Unternehmen, die nichts anderes als das machen, und das ist viel, viel Arbeit dahinter. Wie viel können Sie für Sendungs frei machen? Jetzt gerade im Krieg zum Beispiel gibt es wie zwei Sichten auf den Krieg, und auch wir versuchen ja irgendwie rauszufiltern, entweder was stimmt aufgrund von wer hat es gesagt oder in welchem Kontext. Aber es ist nicht immer so eindeutig und das braucht Zeit.
Also wir haben, eben wie gesagt, wir haben so ein bisschen ein angelsächsisches Modell versucht zum Aufbauen installieren, weil wir bis Wissen von mehreren Sprachen haben, ist natürlich das Qualitätsmanagement auch sehr auf mehreren Ebenen, über mehrere Augen sage jetzt nochmal intensiver als bei einem anderen einsprachigen Medium. Eben, wir haben ein sogenanntes Editor-Reporter-Modell, also der Journalist schafft mit einem Editor zusammen und der begleitet ihn eigentlich vom Pitch, also von der Ideeneingabe, von der ersten Diskussion in dieser Fachgruppe bis zur Distribution. Oder? Und da geht es auch darum, da geht es natürlich, eben, es geht generell um eine Unterstützung, aber dort geht es natürlich auch um einen Faktencheck. Und nachher gibt es eben nochmal eine zweite Prüfung in der jeweiligen Sprache, wo eigentlich eine sprachliche, ich sage jetzt stilistische, orthografische Prüfung ist, aber trotzdem auch nochmal ein Auge oder eine Prüfung ist. Gibt es da irgendetwas, wo man vielleicht, was genauso schlimm ist wie Fake News, nicht sagen, eine Auslassung, oder? Das kann extrem irreführend sein. Das ist manchmal noch fast das grössere Problem, sage ich jetzt mal, die grössere Herausforderung generell als Fake News.
Haben Sie gerade ein Beispiel?
Ja, das Beispiel, das ich ungern nenne, ja.
Also, also los.
Nein, wir haben ja letztes Jahr über die Suizidkapsel in der Schweiz berichtet. Oder? Und das ist aber natürlich auch bewusst worden. Wir sind dort mit dem Erfinder, sage ich jetzt mal aus den Niederlanden, mit dem Arzt, mit dem Doktor im Austausch gewesen, haben wie eine Art zwei Artikel gemacht. Was letztlich aber erschienen ist eigentlich ein kurzes Interview mit dem, wo sehr viele Fragen offen haben. Und die offenen Räume, die entstanden sind, haben nachher über 150 Medien weltweit aufgenommen und selber interpretiert. Und das ist eine klassische Auslassung, oder? Weil wir haben die Recherchen eigentlich schon gemacht. Eben manchmal sind es wirklich ein blöder Fehler, der eigentlich kann schnell passieren kann. Person in der Ferien, Text wird vorher publiziert, ohne zu überlegen, okay, vielleicht der Hintergrund, die Recherche ist noch nicht da, man muss das zusammen publizieren. Und das ist relativ verheerend gewesen, was das bewirkt hat. Oder? Aber es zeigt auch irgendwo Kraft, die in dem Medium drin steckt. Oder? Das ist nachher, ja, wir haben das relativ gut monitort und es ist ja nicht nur dann in der Schweizer Medienlandschaft hat das für viel Kritik gesorgt, sondern wir haben dann versucht, das irgendwie zu kontrollieren. Das ist unmöglich, logischerweise. Oder? Spread the word, das ist nachher überall in verschiedensten Varianten mit Verweis, zum Teil nicht immer auf uns, ist das umgegeistert, oder?
Der Journalismus ist schneller geworden. Er gibt auch Leute eine Stimme, die vorher vielleicht weniger eine hatten. Aber das Ganze ist wirklich komplizierter und komplexer geworden. Es gibt, wie Sie gesagt haben, die Werbung redet mit. Man überlegt sich, wie erreicht man die Leute am besten. Es gibt einen Austausch mit den Usern, mit der Hörerschaft, je nachdem, welches Medium das ist. Wenn Sie jetzt die Entwicklung anschauen und noch ein bisschen antizipieren, woher das wir laufen, würden Sie sich heute wieder für Journalismus entscheiden, wenn Sie am Anfang stechten?
Ja, auf jeden Fall, weil wir stecken in einer Transformation, in einem Kulturwandel. Oder? Ein Kulturwandel ist sehr ein langfristiger Prozess, aber eine Transformation fängt irgendwann an und irgendwann ist sie abgeschlossen. Also ich würde jetzt mal behaupten, länger als 2-3 Jahre kann man ein Unternehmen nicht an einer starken Reorganisation, wie das jetzt zum Teil aufgrund von diesen neuen Kompetenzen und Aufgabenfeldern nötig ist. Und das heisst, irgendwann ist einmal der Mechanismus von dieser Distribution aufgebaut. Oder? Natürlich gibt es immer wieder neue Kanäle, aber das sind grundsätzliche Kompetenzen, die man neu aufbauen muss, wo man neu Leute ausbilden muss, wo man vielleicht auch neue Leute muss. Irgendwann ist es aufgebaut. Also ich glaube, der Fokus liegt auf Inhalt und Wert, ich sage es nochmal, und es sollte weniger auf der Distribution liegen. Im Moment ist man tatsächlich damit beschäftigt, weil es eine absolute Notwendigkeit ist für die Erreichbarkeit. Man muss mit den Inhalten dort sein, wo die Leute sind, aber ich denke, das wird sich wieder... Qualität wird immer wichtiger, wird sicher wieder wichtiger werden. Also der Aufwand, die Qualität, das Überprüfen von den Fakten, ist sowieso schon sehr aufwendig geworden. Und das ist ein grosser, die Qualität vom Inhalt steht viel stärker wieder im Zentrum.
Und du das, dass es immer mehr autoritäre Regime gibt und der Journalismus immer mehr in die Bredouille kommt weltweit, wenn ich Sie richtig verstehe, umso mehr würden sie im Journalismus sein und sich engagieren.
Ja, ich würde einfach mehr Kooperationen weltweit aussuchen. Oder? Also wir sind in der Schweiz halt manchmal schon, das ist wirklich der Vorteil, wenn man in so einem internationalen Unternehmen schafft oder wo halt wirklich international tätig ist, sehr mit uns selber beschäftigt. Oder? Das ist auch so ein bisschen die digitale Transformation. Natürlich ist sie nicht zum Selbstzweck, muss man sehr aufpassen. Oder? Aber wir beschäftigen uns extrem stark mit uns selber. Oder? Wenn wir ein bisschen mehr austauschen würden, Content, Inhalt austauschen würden, was wir beispielsweise mit anderen Service Public Medien europaweit machen, der Austausch, die Möglichkeit, also die über ein ganz einfaches Tool, ein einfaches technisches Instrument, könnt ihr unsere Inhalte holen und bei ihnen auf der Webseite publizieren und sie machen das auch. Also ich glaube so, einerseits das, andererseits aber auch investigativ, kollektiv, wo länderübergrenzend zusammenarbeiten, dann wird so oder so so sein, und das ist, glaube ich, etwas extrem Spannendes, Mehrsprachigkeit im Journalismus, also dass man mit Inhalt Sprache, also dass die Sprachbarrieren fallen, das wird auch nochmal sehr viel verändern. Und ich glaube, das wird extrem spannend werden, weil das die verschiedenen Perspektiven oder Konfrontation mit anderen Lebensrealitäten, also insofern auch Verständigung und gegenseitig, stärkt. Ja, ich würde auf jeden Fall jetzt sowieso in Journalismus nochmal, weil es ist, glaube ich, es ist auch eine sehr spannende Zeit und ich glaube, der Journalismus braucht auch Leute, die sich sehr stark für den Journalismus, für den Beruf, für die Ethik, die Haltung, die da dahinter steckt, auch einsetzen. Ja.
Man kann sagen, ein flammendes Plädoyer für den Journalismus, das nehmen wir auch als Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns, Larissa Bieler. Und wer es noch nicht kennt, ein Reinklicken lohnt sich alleweil. swissinfo.ch.
Vielen Dank. Merci.